Es ist eins meiner Lieblingslieder und gleichzeitig denke ich immer, gibt es Momente im Leben, wo es herausfordernd ist, zu singen, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Und vielleicht hast du das heute Morgen gesungen und es ist mehr eine Proklamation als das, was du gerade selbst so denkst oder fühlst. Und dennoch ist es richtig und gut, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Von daher vielen Dank für, wer immer dieses Lied ausgesucht hat. Es war für mich wichtig, das mal wieder so zu singen. Es ist schön, wieder da zu sein. Es ist wie manchmal die Renate schon gesagt hat, ich gehöre irgendwie zum Inventar. Ne? Ja, ich darf heute einen kurzen Werbeblock machen. Der Bibellesebund hat sein Journal, das alle 3 Monate rauskommt, neu aufgelegt. Ich habe ein paar mitgebracht. Wer mal so wissen will, was uns gerade beschäftigt oder wer wir so sind, wenn ich vom Bibellesebund spreche und man vielleicht mal gucken will, wer ist das denn so alles? Wir sind 47 Leute mittlerweile, die da arbeiten. Kann man da gerne mal reinschauen. Da ist auch immer so beschrieben, was wir gerade wo machen. Und wir freuen uns auch immer über Gebet, denn unsere Arbeit als Missionswerk lebt unter anderem vom Gebet. Das ist uns wichtig. Also hier vorne liegen ein paar Hefte. Ich lege sie nachher irgendwo hin, wo ihr sie seht, und dann darf man die gerne mitnehmen. Ja, Andreas, du hast eben schon eine richtig gute Einleitung über das Ernten gemacht. Es ist ja ein Bild, das Ernten und das Säen, das wir in der Bibel tatsächlich öfters lesen und auch es vorkommt. Hast du dich schon mal so gefragt, was du ernten möchtest? Was sind so Früchte, die du sagst, oder Obst oder Gemüse, geistlich gesehen, das du ernten möchtest? Gibt es da irgendwas oder sagst du, ach nee, ich lasse mich mal überraschen, wo der Geist so hinführt und dann nehme ich das, was kommt. Wie du gesagt hast, du hättest lieber Blumen, deine Frau hatte da konkretere Vorstellungen gehabt. Im Galaterbrief steht da auch einiges dazu. Und wenn wir uns mal so angucken, es geht um Galater 6 heute Morgen, so die ersten 6 Verse, die haben einen ganz besonderen Ausdruck, sagen wir mal. Und das Interessante ist, wenn wir uns das nachher gleich angucken, müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, also das ist jetzt nicht zu Leuten gesagt, die keine Ahnung haben, das ist zu Christen gesagt. Und manches Mal, wenn ich mir gerade so die neutestamentlichen Briefe anschaue, dann denke ich so, warum musste man das den Christen immer wieder sagen? Eigentlich müssten wir das doch wissen. Eigentlich müsste es doch alles klar sein. Scheint es damals nicht gewesen zu sein. Und wisst ihr was? Ich befürchte, heute ist es nicht viel anders. Von daher lassen wir uns das doch mal sagen. Wenn Paulus, der an die Galater schrieb, also erstmal geht als Geistliche bei Fehlern miteinander um. Wie geht man denn geistlich mit Fehlern miteinander um? Geistlich ist ja so ein, was heißt das eigentlich? Tatsächlich steht im griechischen Text Pneumaticus Anthrosophos, also der geistliche Mensch. Und wenn es einen geistlichen Menschen gibt, gibt es auch einen Menschen ohne Geist irgendwie oder zumindest einer, der sich so verhält, als ob er ihn nicht hätte. Also das heißt, wir haben die Wahl, wenn wir Streit haben, wenn wir uns irgendwie mit jemandem uneins sind oder wenn wir wirklich sehen, und da geht es Paulus eigentlich darum, wenn ihr jemanden seht, der in Sünde gefallen ist. Also wenn ich sehe, dass mein Bruder oder meine Schwester was tun, was nicht dem geistlichen Handeln entspricht, dann ist es nicht richtig zu sagen, naja, ich bete mal für den und ach, das wird schon, der findet es schon. Sondern Paulus sagt, geht sanftmütig um, aber sprecht es an. Macht nicht so, als ob da nichts wäre, aber tut es im Geist der Sanftmut. Also nicht draufhauen, sondern dem anderen die Sorge für seine Seele zeigen. Weiterhin sagt Paulus, passt auf deine eigene geistliche Haltung auf. Ist ja auch sowas. Manchmal denken wir, das ist so ein Automatismus. Wir sind wiedergeboren, wie man so sagt. Wir sind hoffentlich auch getauft. Und der Rest, das funktioniert ja so. Ne? Läuft, oder? Müssen wir doch eigentlich nichts mehr machen. Wir haben den Heiligen Geist, es läuft. Ist das so? Werden wir nachher gleich noch dazu kommen. Paulus rät auf jeden Fall in den ersten 6 Versen, pass auf deine geistliche Haltung auf. Wo stehst du gerade geistlich? Und ist dein Handeln verknüpft mit deiner geistlichen Haltung? Oder ist das, könnte man gar nicht erahnen, dass du geistlich handelst? Wo stehst du? Tragt einander eure Lasten. Das ist das Tragen der Lasten erfüllt das Gesetz Christi. Also wenn wir sagen, wir wollen die Liebe untereinander, so wie Christus uns das vorgelebt hat und ja auch gesagt hat, erfüllen, dann sind wir dazu angehalten, einander zu tragen und manches Mal zu ertragen. Es gibt keinen Umweg. Also es gibt nicht unter uns Christen, die sagen, naja, wir sind alle Christen, der soll das mal machen, ne? Ich bete für dich und mehr will ich aber davon nicht wissen. Das ist nicht das, was das Gesetz Christi erfüllt, sondern einander zu tragen. Und überlegt mal, es muss doch einen Unterschied geben, wenn wir einander in geistlicher Haltung ertragen oder in nicht geistlicher Haltung ertragen. Und vielleicht fällt euch jetzt spontan der ein oder andere Konflikt ein. Wie habt ihr ihn gemeistert? In einer geistlichen Haltung oder nicht? Und last but not least, Warnung vor Selbstüberschätzung. Es ist genauso falsch, wenn wir immer durch die Lande ziehen und sagen, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Also wirklich, ich bin so schlecht. Gibt es manchmal. Hört sich manchmal auch total demütig an, ne? Leute, die irgendwie sehr betonen, wie schlecht sie doch sind. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, in Demut macht mir keiner was vor. Beides ist nicht das Optimale. Wir dürfen als Erlöste aufrecht vor dem Thron Christi stehen. Das ist unser Privileg, aber geschaffen nur durch Gnade. Und die Gnade ist das, was gegen die Selbstüberschätzung uns ein gutes Heilmittel ist. Denn aufrecht könnten wir nicht ohne die Gnade da stehen. Also, sagt Paulus, Leute, passt auf euch auf. So, das sind die ersten 6 Verse. Und jetzt kommen wir eigentlich erst zu dem heutigen Predigttext. Und ich lese ihn mal vor, er wird ja auch angezeigt. Irrt euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Das ist ziemlich heftig, oder? Also ich finde, das ist so ein Vers oder so 2 Verse, wenn man die so erstmal liest, die sind nicht so bequem. Also Paulus sagt zu Christen, wohlgemerkt nochmal, irrt euch nicht. Also das heißt ja, wir als Christen können uns irren. Wir können uns auch irren hinsichtlich dessen, was wir denken, wie unser geistliches Leben ist. Und das Problem dabei ist nicht nur, dass wir uns irren, sondern dass wir tatsächlich in dem, wie wir es falsch machen könnten oder nicht im Blick haben, wie Paulus hier sagt, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt. In der Elberfelder steht verspotten. Und das, finde ich, macht es nochmal so deutlich. Ein sich irren und beharren oder nicht klar sein. Ne? Paulus hat vorher gesagt, überschätzt euch nicht selbst. Schaut, wo ihr in eurem geistigen Leben steht. Das nicht zu tun, führt dazu, mich zu irren. Und dieses Verirren, nenne ich es mal, führt dazu, Gott zu missachten. Ich finde es furchtbar. Ich finde es furchtbar zu denken, dass da, wo ich ungeistlich handle oder eben mich nicht von Gottes Geist leiten lasse, missachte ich Gott? Ist es das, was wir ernten wollen? Und wir können uns irren. Davor sind wir nicht gefeit. Manches Mal höre ich so, naja, wir haben doch einen Heiligen Geist, was soll uns denn passieren? Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können den Heiligen Geist zwar in uns haben, aber er kommt nicht zum Tragen. Wir lassen ihn nicht, sagen wir mal, sein. Ja, er ist zwar da und wir sagen, oh ja, wir haben den Heiligen Geist. Aber was tut es denn mit uns, dass wir ihn haben? Und das ist dieses: Irrt euch nicht. Glaubt nicht nur, weil ihr den Heiligen Geist habt, dass ihr immer mit allem, was ihr tut, geistlich handelt. Und da, wo ihr es nicht tut, hat es Folgen. Und das ist auch so dieses, es ist kein Automatismus. Nur weil wir gläubig sind, ist es kein Automatismus, dass wir alles richtig machen, dass wir immer richtig denken, dass wir immer richtig handeln. Und auch das Wirken des Heiligen Geistes ist kein Automatismus. Sonst würde es ja nicht heißen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Also ist es ist ja alles aktiv, zu betrüben oder nicht zu betrüben. Wir haben die Wahl, in dem, wie wir leben, in dem, wie wir uns von dem Heiligen Geist leiten lassen. Das ist an uns. Das ist nichts, was Gott einfach mal so macht und sagt, ach, heute habe ich mal Lust, dich besonders zu leiten, dich heute weniger. Es ist an dir. Es ist an mir. Wann war dein letztes Gebet am Morgen eines Tages? Herr, was willst du heute, dass ich tue? Durchdring meine Gedanken, durchdring mein Handeln. Sei du meine Worte, sei du mein Handeln. Und alles, was du willst, das will ich tun. Boah, das ist fast so ein bisschen Angst auslösend, ne? Man weiß ja, was der dann mit einem macht. Ah, kann ja irgendwie auch komisch werden. Sollten diese Gedanken kommen, ist es vielleicht nochmal gut zu überlegen, wie wir uns Gott vorstellen. Ist er derjenige, der im Himmel sitzt und einfach was tut, was uns schadet? Es geht weiter, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Das hast du eben schon sehr schön ausgeführt. Auch da, es hat immer eine Folge. Und auch unser Handeln als Christen hat eine Folge. Da, wo wir Christus oder Christen spielen und der Inhalt nicht Christus ist, hat es Folgen. Und täuschen wir uns nicht für unser eigenes Leben, für unsere Gemeinden und für das, wie die Christen, wie die anderen Menschen uns in der Welt sehen. Was wollen wir, wie die Menschen uns sehen sollen? Wollen wir, dass sie das Gute, was Christus in uns hineingelegt hat, wollen wir, dass sie das sehen? Dann geht das nur, indem wir uns geistlich leiten lassen. Anders wird es nicht gehen. Ich habe auf der nächsten Folie mal so die zwei Unterschiede, die Paulus hier nennt, ein bisschen aufgegliedert. Er sagt einmal auf das Fleisch sehen. Das Fleisch wird ja im biblischen Kontext, im griechischen, das sogenannte Sargs, als was Negatives beschrieben. Das ist die menschliche Natur. Das, was der alte Adam, wird es auch manchmal beschrieben, das ist das, was automatisch funktioniert, aber nicht unbedingt immer geistlich funktioniert. Was bedeutet das? Nicht auf meine geistliche Haltung zu achten. Ich erlebe es immer mehr im Gespräch und auch so in der Seelsorge, dass dieses auf die geistliche Haltung achten, ich glaube, das war so vor mehreren Generationen, auch wenn ich mir die alten Kirchenlieder ansehe oder anhöre, dann war das viel bewusster, wie wichtig es ist, mich selbst zu überprüfen, wo ich stehe, wie ich handle, ob mein Handeln wirklich auch damit zu tun hat, was ich glaube. Ich war Anfang des Jahres war ich auf der Mehrkonferenz in Augsburg. 8000 Leute. Na, also da bebte die Hütte. Lobpreiszeit. Die ganze Halle war voll und ich saß so am Rand und dann war neben mir eine Gruppe junger Menschen. Super. Lobpreiszeit begann. Die Band vorne war lauter, die Gruppe junger Leute war noch lauter. Die Band wurde lauter, die Leute auch lauter. Und ich dachte, es ist interessant, wir stehen hier im Lobpreis und die hatten eine schweinegute Zeit, hat aber nichts mit Lobpreis zu tun. Und ich dachte, so können wir sein. Wir können mitten im Lobpreis stehen und über irgendwas ganz anderes reden. Das geht. Ich bin dann irgendwann mal so rüber und habe gesagt, hey, ich finde es toll, dass es euch gut geht. Ich würde jetzt gern Lobpreis, wie wir, ach so, ja, nee, klar, Entschuldigung. Da dachte ich, wow, ach so, nee, klar. Also es wurde ihnen bewusst, ach so, stimmt, da ist ja Lobpreis. Ah, da passt unser Verhalten nicht. Und ich will das gar nicht sagen, also wie konnten die? Ich erlebe das an mir genauso. Manches bin ich überrascht. Ach so, Heiliger Geist, Frucht des Geistes, ach so, Mist. Was habe ich denn jetzt gerade gedacht? was habe ich denn gerade gesagt? Obwohl ich doch den Geist habe, verhalte ich mich auch so? Das ist auf die eigene geistliche Haltung achten. Und das Gute ist, wenn es nicht so ist, wenn wir merken, wir haben uns verrannt, dann braucht es nicht dieses, oh, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, sondern alles, was es braucht, ist, Herr, es tut mir leid, komm, zeig's mir. Wie mache ich es besser? Es ist nicht dieses ständige, sich schlecht fühlen müssen, weil wir es nicht schaffen. Dann hätte ja Ostern nicht sein müssen. Aber Ostern war ja, Ostern ist. Also da, wo du für dich feststellst, Mensch, da läuft's aber noch nicht so rund bei mir. Super, toll, dass du es feststellst. Renn hin in die Arme deines Vaters und guck mit ihm, wie kann ich es denn anders machen? Wo hakt es denn und warum hakt es denn? Manchmal sind es auch falsche Überzeugungen, die wir haben. Manchmal sind es Ängste. Vielleicht genau diese Angst, wenn ich mich ganz ausliefere, wenn ich sage, Herr, du ganz und ich weniger, was passiert dann? Wie werde ich dann? Schickt er mich dann wirklich nach Sibirien in die Mission? Ja? Oder werde ich irgendwie komisch? Besprich das mit deinem Herrn. Wenn der Geist in alle Wahrheit führt, dann ist das die gute Wahrheit über Christus und über dich. Also kann ein geistgeleitetes Leben immer nur für unser Gutes sein. Da, wo Geist geleitet, so wird, dass man irgendwie komisch wird und nicht die Früchte des Geistes hat, könnt ihr sicher sein, da stimmt was nicht. Also, nicht auf meine geistliche Haltung zu achten, wäre auf das Fleisch sehen. Nicht selbstkritisch zu sein. Und damit meine ich nicht beständige Nabelschau, oh, wie bin ich jetzt drauf, sondern selbstkritisch hinsichtlich meiner Frucht. Selbstkritisch hinsichtlich dessen, was sähe ich und was ernte ich. Wenn ich beständig nur im Streit lebe als Christ, dann sähe ich, glaube ich, was Verkehrtes. Und das geht. Machen wir uns nichts vor. Selbstkritisch draufschauen. Wie ist es denn mit meinen Geschwistern? Komme ich mit denen klar? Oder rennen die alle schreiend davon, wenn ich den Raum betrete? Ja? Wie ist mein Miteinander? Und liegt es vielleicht an mir? Liegt es vielleicht daran, dass meine geistliche Haltung nicht so ist, wie sie positiv ist? Kann sein. Und wieder, wenn es so ist, sei selbstkritisch mit dir, aber auch im Positiven. Also ich finde, es ist immer schwierig, wenn oder sagen wir mal so umgekehrt, wenn jemand sagt, oh, ich bin schlecht, ich kann das nicht, da fühle ich mich gleich viel besser in dessen Gegenwart. Ne? Da denke ich, ja, genau. Aber wenn jemand sagt, Mensch, ich bin richtig gut mit dem Heiligen Geist unterwegs, oh, lobt er sich gerade selbst? Ist er jetzt wirklich, also sowas kann man doch nicht sagen. Warum nicht? Wenn es doch so ist. Paulus kann beides. Paulus kann sagen, da habe ich versagt, aber da bin ich richtig gut. Vielleicht ist selbstkritisches Dasein auch mal zu sagen, doch Herr, ich bin dankbar, das habe ich gesehen, das hast du an mir verändert und da bin ich gewachsen. Das kann ich. Danke, dass du mich so gemacht hast. Auch das ist selbstkritisch sein. Denn diese Selbstkritik endet immer im Lob und in Dankbarkeit Gott gegenüber. Zu sagen, du hast mich so werden lassen. Mensch, darüber freue ich mich. Ja, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das heißt auch über das, was ich merke, was er verändert hat in mir. Denn letztendlich, wenn ich dann sehe, was ich ernte, ist es ja auch durch sein Wirken in mir. Es ist ja nicht, dass ich das alleine mache. Also darf ich doch auch das Gute sehen, das er in mich gelegt hat und das er an mir schon verändert hat. Als Dankbarkeit, nicht als, bist du aber toll. Und natürlich, ich bin mir selbst am wichtigsten. Ja, es ist richtig, dass wir nach uns schauen, denn wir haben einen Auftrag, eine Verantwortung für unser eigenes Leben. Aber es gibt auch in christlichen Kreisen Menschen, die sehr bei sich sind, wie man das heute so schön sagt, oder die sehr für sich selbst sorgen können. Es hört sich immer ganz nett an. Unterm Strich ist es aber oft purer Egoismus. Ich und nochmal ich. Das ist sicherlich nicht das, was damit gemeint ist, das Gesetz Christi zu leben, die Last des anderen mitzutragen. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit deiner eigenen Selbstkritik um? Wie gehst du damit um, wenn andere möchten, dass du die Last mitträgst? Seien wir uns nicht zu sicher, nur weil wir gläubig sind, dass das alles automatisch läuft. Ich habe eben schon gesagt, wäre das so, würde nicht die Warnung stehen, irrt euch nicht. Und es würde auch nicht darin stehen, dass wir den Geist betrüben können, was wir nicht sollen. Und zwar nicht nur, weil es falsch ist, sondern weil es die Umkehr dessen ist, was die Liebe in uns eigentlich, die Liebe Christi in uns bewirkt. Glaube ist kein Automatismus. Und da, wo er Automatismus wird, ist er nicht mehr lebendig. Aber der lebendige Glaube ist das, was uns dafür schützt, auf das Fleisch zu sehen. Aber was heißt es denn jetzt, auf den Geist zu sehen? Geist, das ist der gute Boden. Fleisch, das ist der schlechte Boden. Auch da gibt es viele Beispiele in der Bibel, ne? Der vierfache Ackerboden zum Beispiel. Also es gibt beides. Aber wir sollen auf den Geist sehen, der Gutes hervorbringt. Und ich habe nur zwei Sachen, weil ich dachte, das ist so eindringlich. Also mich leiten lassen vom Geist Gottes. Wie geht das? Wie lassen wir uns vom Geist Gottes leiten? Was denkt ihr? Wie macht ihr es? Man darf jetzt was sagen, wenn man möchte. Manchmal gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Ne? Es ist irgendwie so klar, wir lassen uns vom Geist leiten. Aber wie es tagtäglich passiert, das ist manches Mal nicht so leicht zu sagen. Dieses mich ihm ausliefern, ich weiß, ausliefern hat so was Negatives, aber immer die Frage, wem liefere ich mich aus? Ihm auszuliefern ist das Sicherste, was mir passieren kann. Ist das Beste, was mir passieren kann. Denn er, Christus, ist der, der gute Gedanken über mich hat. Also ihm mich ausliefern zu lassen und seinen Geist in meinem Leben wirken und bestimmen zu lassen, kann also nur gut für mich sein. Denn er hat versprochen, dass er Gutes über uns denkt, dass er Gutes für uns bereithält. Also wäre es sogar, und ich bin jetzt mal ein bisschen over the top vielleicht, es wäre unsinniger, dem Geist nicht zu vertrauen, weil es die Gewissheit ist, dass es eher schief geht. Also weise ist es, dem Geist zu vertrauen, auf ihn zu bauen, ihn in mir wirken zu lassen. Und das auch in absoluter, im Alltag. Es geht nicht nur so dieses geistlich so dahinschweben, ne? Sonntags morgens, wie eben bei dem Lied, hat es mich völlig ergriffen. Da habe ich gemerkt, Mensch, jetzt, na, das sind so die Momente, die wir auch brauchen. Das ist gut und richtig. Aber wie ist es denn morgen? Also der Kollege, der immer nervt, ist jetzt morgen früh auch wieder da. Klar, er ist sehr beständig. Er wird sich übers Wochenende wahrscheinlich auch nicht groß geändert haben. So, wie ist es denn jetzt mit dem geistlichen Handeln bei dem nervenden Kollegen? Es geht nicht darum, morgen früh ihm das Frühstück zu bringen und alles anders zu machen. Aber zu beten, Herr, was willst du, wie ich mich verhalten soll? Und dann kann es sein, dass Grenzen setzen dennoch richtig ist, aber in Sanftmut, also mit Gottes Geist Grenzen setzen. Und ich glaube, da, wo wir durchlässig werden für das Reden des Heiligen Geistes, das unser Verhalten verändert, werden wir erleben, dass Gott was mit uns macht. Wäre ja auch schlimm, wenn die Früchte des Geistes nach Galater 5, Vers 22, wenn das nicht sich zeigen würde, dann würde ja auch der Heilige Geist nicht in uns arbeiten. Aber es ist uns versprochen, da, wo wir uns leiten lassen, werden wir sehen, was der Geist gut. Sehnst du dich nach mehr Ernten, nach mehr Früchte? Vermisst du das in deinem Glaubensleben, in deinem Alltag? Ich tue es immer und immer wieder. Und ich bin so froh, dass ich auf den Geist sehen darf, immer und immer wieder. Und ich darf zurückkommen und darf sagen, Mensch, da bin ich aber jetzt irgendwie noch nicht so. Da habe ich wieder das Alte gemacht. Denn ich will Gutes ernten. Das ist meine Grundhaltung. Also mich vom Geist leiten lassen. Und Wort Gottes ist meine Richtschnur. Ja, verstehe ich alles in der Bibel? Nein. Werde ich am Ende gefragt, ob ich alles verstanden habe? Gott sei Dank, nein. Werde ich gefragt, ob ich geliebt habe, ob ich dran geblieben bin, ob ich den guten Lauf gelaufen bin? Ja. Muss ich das alleine? Nein. Also habe ich all das, was ich brauche, um das Wort Gottes als Richtschnur zu nehmen, das steht in diesem Buch. Und es geht nicht darum, alles zu verstehen. Glaube ist nicht Verstehen, sonst wäre es nicht Glaube. Natürlich, in der heutigen Zeit, wo Wissenschaft und Verstand so stark sind, und ich finde es auch richtig, wir brauchen Wissenschaft, denn wer hat denn Verstand geschenkt? Meines Wissens nach war es Gott. Also von daher, wieso sollten wir gegen Verstand reden? Wieso sollten wir gegen Wissenschaft reden? Aber die Tatsache heißt nicht, dass das, was wir nicht verstehen, automatisch falsch ist. Das, was in der Bibel, was wir nicht verstehen, ist es nicht richtig aus meiner Sicht. Das, bitte, wenn nachher jemand mit mir darüber diskutieren will, gerne. Aus meiner Sicht ist das, was ich in der Bibel nicht verstehe, nicht falsch. Ich verstehe es nicht. Aber nicht, ich verstehe vieles in dieser Welt nicht. Ich verstehe viele chemische Vorgänge nicht. Sind sie deshalb falsch? Ich gönne mir und ich erlaube mir zu sagen, ja, ich verstehe nicht alles. Und dennoch habe ich beschlossen, dass ich Gott vertrauen möchte. Es ist manchmal ein Ringen, das stimmt. Aber Glaube ist nicht zu verstehen. Glaube ist Glaube. Und deshalb ist es manchmal auch schwierig in dieser Welt. Aber war das je anders? Ging es den Jüngern damals anders? Wir tendieren manches Mal dazu zu sagen, damals waren die Menschen ja auch noch nicht so intelligent. Ich war zuletzt auf einem Frauenfrühstück und hat auch jemand gepredigt, eine Frau, und sagt, ja, also wisst ihr, die Bibel ist ja sehr einfach geschrieben und Jesus hat ja auch sehr einfach gesprochen, weil damals waren ja die Menschen noch nicht so intelligent. Und ich sah große Zustimmung und dachte so, wow, das muss man sich jetzt aber auch erstmal gönnen, ne? Also zu sagen, die waren ja ein bisschen doof, wir sind ja viel weiter. Ich dachte, wer hat nochmal die Pyramiden gebaut? Also, es geht nicht um Intelligenz. Die Menschen damals waren nicht intelligenter als wir. Das ist überhaupt gar nicht das Thema. Wir Menschen machen das zum Thema. Aber für die Bibel ist das nicht das Thema. Da heißt es sogar, dass die wenig verstehen, die Gesegneten sind. Autsch. Also, Gottes Wort als Richtschnur. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wie es der Zufall will, der Leitspruch des Bibellesebundes. Wenn du auf den Geist sehst, lass dich von Gottes Wort leiten. Auch wenn es manchmal schwierig ist, das darf es sein. Es war nie anders. In der Bibel lesen wir nie von Menschen, die es einfach geglaubt haben und alles super war. Das ist ein Ringen, ja. Und das darf es sein, weil du nicht alleine ringen musst. Also, auf den Geist zu sehen, lass dich leiten vom Geist Gottes. Lass deine Seele aufräumen vom Geist Gottes und dich von seinem Wort leiten. Und dann geht es nämlich weiter in Galater 6, Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden. Müde werden wird man wann? Wenn man sich anstrengt. Wenn man was tut. Und wieder, daran kann man erkennen, Glaube ist was anstrengend sein kann. Was uns manchmal Kraft kostet. Und es darf es sein. Ja? Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Richtig gleich Geist geleitet. Nicht, was ich als richtig empfinde. Das mag manchmal was anderes sein. Richtig heißt Geist geleitet. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Merkt ihr, dass hier ein Bild von Anstrengung ist? Wenn wir nicht aufgeben, ja, Im 2. Timotheus 4, Vers 7 heißt, sagt Paulus, ich habe einen guten Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Ich weiß nicht, ich kann nicht gut laufen, aber ich sehe, wenn ich Marathonläufer sehe, wie die kämpfen, wie die sich trainieren, um diesen Lauf zu laufen. Wie ist es mit unserem Glauben? Darf es solche Zeiten geben, wo der Glaube ein Marathonlauf ist und wo wir an der besten Quelle sitzen, um diesen Lauf zu laufen? Der uns sagt, frag mich und ich werde dir geben, was du brauchst. Denn nicht so, dass er uns alleine loslässt. Lasst uns nicht müde werden. Lasst uns auf die Saat schauen. Lasst uns in unserem Herzen diesen tiefen Wunsch haben, Gutes zu ernten. Und nicht einfach irgendwie, es wird schon werden. Was willst du ernten? Was willst du am Ende unserer Zeit von Jesus hören? Ich denke, alles, was ich mir am Ende meiner Tage von Jesus vorstelle, was ich mir wünsche, ist, wenn ich vor ihm stehe und er mir sagt, Tochter, du bist einen guten Lauf gegangen, du bist treu geblieben, tritt ein in meine Herrlichkeit. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist die Ernte, die ich einfahren möchte. Was möchtest du ernten? An der Quelle immer wieder Kraft schöpfen. Das ist wichtig, sonst laufen wir leer. Dort auszuruhen, im Wort Gottes zu ruhen, ist wichtig. Und dann weiterzugehen, ist genauso wichtig. Und ich möchte diese Predigt mit einem Gebet enden, das ich hier schon mal gebracht habe. Aber ich finde es immer wieder einfach genial und ich bete es ganz oft, deshalb auch heute nochmal, vielleicht kommt es dir schon bekannt vor. Was willst du ernten? Nikolaus von der Flüe schreibt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das ist das, was ich ernten möchte. Ich möchte mich von ihm verändern lassen. Und ich möchte sehen, wie der Heilige Geist in mir wirkt. Was möchtest du ernten? Vater, danke, dass wir uns diese Frage ohne Angst stellen dürfen. Danke, dass du die Saat in uns gelegt hast. Danke, dass du uns die Kraft gibst, dass sie wachsen darf. Danke, dass wir erleben dürfen, dass du ein guter Gärtner bist, dass du nicht schonungslos ausreißt, sondern dass du mit uns Wege gehst, wo wir erleben dürfen, wie du bist, was du für uns bereithältst. Danke, dass das unser Alltag betrifft, jede einzelne Situation. Du bist da, so wie du es versprochen hast. Herr, lass uns groß denken und lass uns erwarten, dass du der handelnde Gott bist. Und dass da, wo wir uns dir öffnen, du auch handeln wirst. Und deshalb möchte ich dir heute schon für das danken, Herr, was du in unserem Leben verändern wirst, wo wir sehen dürfen und ernten dürfen. Danke, dass wir das erleben dürfen, weil du treu zu deinem Wort stehst. Amen. Segen darf ich bitten, wo es möglich ist, aufzustehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.